der zirkadiane Rhythmus. Für uns Biohacker das A und O. Er bestimmt, wann wir wach sind, wann wir regenerieren, wann wir unsere beste Performance abrufen. Doch wie leicht gerät dieser Rhythmus im stressigen Alltag aus den Fugen? Wie du weißt, setze ich deshalb auf konsequente Routinen. Biogener Wann gehört für mich seit über 2 Jahren zu meiner festen Morgenroutine. Für mich ist Biogener Wann das beste All-in-One-Supplement. Es hilft mir dabei, meinen Vitamin- und Mineralstoffbedarf zu unterstützen. Es tut meine Verdauung gut, schmeckt wirklich lecker und ist einfach ein Spitzenqualitätsprodukt, bei dem ich genau weiß, wo es hergestellt wird. Wenn du Biogener Wann noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir nur wirklich empfehlen. Übrigens, mit dem Code Andreas5 kannst du dir 5% Rabatt auf das günstige Monatsabo sichern. Alle Infos und den rabattierten Spezialpreis findest du unter www.biogena-wann.com.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Und hallo an alle, die uns heute zum ersten Mal zuhören. Diese Folge hat einen Hintergedanken. Der Hintergedanke ist, es ist das Weihnachtsfest und die Menschen treffen sich oder einander. Also sich auch, aber mehr einander und diskutieren dann am 24. und 25. über allerhand Themen des Lebens. Und eines ist möglicherweise gerade das Thema Gesundheit. Und da sind wir als besonders schlaue Menschen auf die Idee gekommen, außerdem befeuert dadurch, dass wir zuletzt gefragt wurden, was denn so die Folge sei, die man Einsteigerinnen und Einsteigern als erste Folge ans Herz und an die Ohren legen sollte, dass wir eine solche Folge jetzt machen. Das heißt, diese Folge ist ein, für alle Expertinnen und Experten in Sachen Biohacking, ist das ein Reminder ans kleine Einmaleins, der immer gut ist. Und für alle anderen ist es ein Schuhlöffel in die Welt des Biohacking und der Longevity. Das habe ich überhaupt nicht vorbereitet, aber es war, eigentlich hat es geklungen wie vorbereitet, oder?
Also, ich hatte mich auch gerade wie in der Christmette gefühlt.
Ich war ja Ministrant als Kind und immer noch ein wenig ist mein Leben geprägt dadurch, dass irgendeiner von uns Ministranten sich während der Christmette nicht getraut hat, aufs Klo zu gehen und sich dann unterhalb dieses Talars, so bei den Schunden, dann so ein See gebildet hat. Und das so ein Pipi-See unter einem Ministrantentalar hat dann etwas zugleich Feierliches und Tragisches. Und ist auch ein Zeichen allergrößter Disziplin, weil nicht Pipi zu gehen während einer Messe, das hat dann schon sehr viel an Funktionalität, Funktionierbereitschaft oder wie auch immer man das nennt. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die so zum ersten Mal dabei sind, Sie haben jetzt schon mitgekriegt, wir zwei verplaudern uns recht gerne, aber wir kommen dann ganz schnell zur Sache, weil mich der Andreas mit seinem Blick ermahnt.
So möge es sein. Ja, tatsächlich willkommen in der Welt des Biohacking oder für die, die schon länger dabei sind, auch von meiner Seite noch kurz. Heute geht's mal wieder um die Motorsäge und nicht um die Nagelfeile. Das ist ganz schön praktisch, weil letzten Endes ist es ja tatsächlich so, wenn wir was Großes erschaffen wollen, brauchen wir am Anfang grobes Gerät und dieses grobe Gerät sind letzten Endes genau die Dinge, die wir euch jetzt vorstellen werden und wollen. Und lieber Stefan, auch wenn es normalerweise dein Job gewesen wäre, ich würde sagen, geh mal rein in Medias Res, oder?
Genau. Wir haben ungefähr 15 Key Takeaways zusammengesammelt, kollaborativ, die wir Ihnen heute mitgeben wollen in Ihr weiteres Leben, das möglicherweise heute enorm verlängert wird. Womit fangen wir an?
Ach du, fangen wir doch mit dem Morgen an. Der Morgen ist doch irgendwie ganz schön spannend, weil ohne einen vernünftigen Morgen ist alles andere nichts. Also letzten Endes ist es tatsächlich so, wir haben die großartige Gelegenheit, ohne einen Cent mehr Geld ausgeben zu müssen oder irgendwas anders tun zu müssen, als unsere Äuglein morgens nicht nur zu öffnen, sondern sie auch einer echten Helligkeit auszusetzen. Meine Empfehlung wäre, das Sonnenlicht einen ganz, ganz wesentlichen Impuls für einen guten Tag zu setzen, einen ganz, ganz wesentlichen Impuls auch für eine gute Nacht schon wieder zu setzen, auch wenn da vielleicht man teilweise nur an schlechten Morgen schon wieder an den nächsten Abend denken möchte, denkt sofort daran und tut euch einen Gefallen und schaut, dass ihr 15 bis 20 Minuten in die Helligkeit kommt.
Innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufwachen, im Idealfall. Und sollte das so sein, dass das noch zu einer Tageszeit ist, wo draußen noch das schwarze Licht aufgedreht ist, dann kann man sich auch helfen mit einer Tageslichtlampe.
Wäre Option A oder Option B. Man schaltet sich für diejenigen, die sowas schon haben, in der Früh erst noch ein Rotlicht ein und geht dann in die Sonne, wenn sie da ist. Das wäre dann ein sehr, sehr langer Sonnenaufgang für unser Gehirn, macht den gleichen Job und hätte vielleicht noch zwei, drei andere Vorteile. Ist aber schon fortgeschritten. Was bringt das Ganze? Im Endeffekt bringt es alles, was uns irgendwie wertvoll, lieb und teuer ist. Das eine ist, Licht ist der wesentlichste Zeitgeber. Das heißt, durch die Helligkeit wird die innere Uhr, der sogenannte zirkadiane Rhythmus, auf Punkt gestellt. 12 bis 14 Stunden nach dem ersten Kontakt zu echter Helligkeit, also sprich Sonnenlicht pp., beginnt unser Körper nämlich damit, das wunderbare Melatonin auszuschütten. Das ist im Endeffekt das Hormon, das uns dann am Abend wieder müde macht und wenn wir nicht wahnsinnig viel an die Wand fahren, was unseren Lebensstil angeht, irgendwann auch zur richtigen Zeit ins Bett checken mag.
Genau, und dann gibt's ein gutes Bubu. Und Melatonin gibt's nicht nur als Spray, sondern das gibt's auch aus naturnaher Bodenhaltung, also in dem Fall Drüsenhaltung. Es kommt nämlich aus der Zirbeldrüse, die im Kopf ist. Das gute Melatonin machen wir uns selber und das, die Produktion davon wird in der Früh getriggert. Das ist so eine Art Eieruhr, die man in der Früh aufdreht.
Also gut, ihr Lieben, es wird euch jetzt noch nicht aufgefallen sein, die uns länger zuhören. Wir machen gerade ein Verkehrtrumspiel. Der Stefan erzählt ganz fürchterlich viel und ich ganz fürchterlich wenig, ist aber auch ganz gut. Behalten wir so bei. Die weiteren Stichworte
ich
für den Stefan.
Rund um deine Kompetenz herum.
Die weiteren Stichworte für den Stefan wären wahrscheinlich das Thema Cortisol, weil da gäbe es auch die Information, dass je höher der Cortisolspiegel am Morgen, da ist er gut, desto niedriger ist der Cortisolspiegel am Abend. Und da gibt es eine tatsächliche Korrelation, was bedeutet, wir wollen unser Cortisol morgens maximal hoch haben. Und da spielt eben die Helligkeit auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle.
Wesentliches Thema ist Kaffee in der Früh. Licht statt Kaffee, Kaffee im Licht, Kaffee nach Licht, Kaffee vor Licht. Wie geht der Profi-Biohacker damit um?
Stadt, Land, Fluss kommt ein bisschen darauf an, wo man ist, wie es funktioniert. Tatsächlich ist es so, theoretisch gesehen wäre eine Einnahme von Koffein 60 bis 90 Minuten nach dem Aufstehen das Klügste, was wir tun könnten, weil zu dem Zeitpunkt hat unsere Helligkeitsexplosion, die ja neuerdings gleich stattgefunden hat, bereits stattgefunden. Das heißt, sowohl die Helligkeit als auch unser Metabolismus, unser Stoffwechsel hatten die Chance, die Adenosinrezeptoren schon mal frei zu putzen. Das heißt, wenn wir dann Koffein in das System schütten, dann hat es tatsächlich einen anregenden, positiven Effekt, der nicht zu einem mittäglichen Crash führt. Und dann hätte das Koffein das getan, was es tun sollte, nochmal das Koffein so ein bisschen, das Cortisol nochmal so ein bisschen nach oben geschubst, unsere Wachheit, unsere Klarheit unterstützt und würde nicht mit dem inneren System, mit dem zirkadianen Rhythmus der Cortisolproduktion interferieren. Ansonsten ist es fairerweise eh so, wenn du in der Früh halbwegs natürlich aufwachst, egal ob dich der Wecker weckt oder du einfach von selbst aufwachst, die Cortisolmenge, die du brauchst, um aufzuwachen, ist eh schon ziemlich hoch. Das heißt, theoretisch gesehen, da gleich einen Kaffee draufzuschütten, der nochmal Cortisol freisetzen würde, fühlt sich zwar toll an, bringt aber rein zellbiologisch relativ wenig, weil du kannst die Nudeln halt nur in kochendem Wasser kochen. Mehr als kochendes Wasser gibt's auch nicht beim Cortisolspiegel.
Schönes Bild. Das Licht in der Früh hat auch eine Auswirkung auf die Qualität des Schlafs am Abend und das ist eine schöne Brücke hinüber in den zweiten Punkt, den wir unseren Neuankömmlingen und Neuankömmlinginnen mitgeben wollen, nämlich Schlaf.
Genau, denn ohne Schlaf oder ohne guten Schlaf ist alles nichts, das kann man so banal sagen. Du kannst leben wie der Erfinder des Biohackings oder ein König im Schlaraffenland oder was auch immer mir gerade nicht einfällt an Metapher. Wenn du nicht ausreichend schläfst, wenn du nicht gut schläfst, dann wird's eh nicht funktionieren. Das heißt, dementsprechend, Schlaf gehört leider Gottes prioritisiert und egal, ob's um Gehirnfunktion im Alltag geht, ob's um das Abspeichern neuer Informationen geht, ob's unsere Reflexe geht, unser Nervensystem, unsere Belastbarkeit, unseren Hormonstatus und vermutlich auch alles andere, was irgendwie wesentlich ist, das funktioniert nur, wenn der Körper ausreichend Ruhe in der Nacht bekommt, ausreichend Schlaf bekommt, ausreichend Sinn für die meisten von uns. Ja, es gibt irgendwelche genetischen Sonderwege, aber sind für die meisten uns irgendwas zwischen 7 und 8 Stunden. Das scheint so eine Baseline zu sein. Damit fahren die meisten ganz gut. Und diese Menge an Schlaf, wenn er dann auch noch halbwegs ohne nächtliches Aufwachen und Grübeln stattfindet, wenn er dann auch noch idealerweise vor 12 Uhr nachts angetreten wurde, sodass im Idealfall schon der erste Schlafzyklus bis 12 durch ist. Also theoretisch gesehen würde das bedeuten, so 22.30 Uhr den Matratzenhorchdienst ernsthaft beginnen. Dann wäre das Leben ganz schön fein. Warum wäre es dann ganz schön fein? Weil in der Zeit des ersten Schlafzyklus sozusagen, in dem ersten Zeitabschnitt, die Ausschüttung von Wachstumshormonen besonders hoch ist und wenn wir den verpassen, gibt's einfach weniger Wachstumshormon. Weniger Wachstumshormon bedeutet weniger Muskeln, bedeutet schlechtere Haut, bedeutet schlechteres Bindegewebe, bedeutet schlechtere Regeneration und eine Vielzahl von anderen Dingen, die sich eigentlich nur lohnen, wenn man irgendwie in einer Metalband spielt und einfach schon ganz früh ganz alt aussehen möchte.
Man kann sich wunderbar verblöden, indem man schlecht oder wenig schläft. Das Gehirn ist tatsächlich abhängig davon, wie gut wir schlafen in seiner Funktionalität und zwar nicht nur am nächsten Tag, sondern auch in the long run. Also diese Dinge, die wir gegen Ende unseres Lebens oder im letzten Lebensdrittel nicht haben wollen, alle diese Alzheimer- und Demenzgeschichten und so weiter, da kann man ziemlich gut gegensteuern, wenn man ausreichend schläft. Das hat auch mit unserem glymphatischen System zu tun, glaube ich, dass ja, wenn wir tief schlafen, wenn wir im sogenannten Tiefschlaf sind, unser Gehirn ordentlich einmal durchputzt. Das kann man sich vorstellen wie eine Müllabfuhr, die durch das Gehirn durchfährt und alles rausbringt, was da nicht hineingehört.
Genau. Wenn wir schon bei den Metaphern sind, auch das Speichern der Daten vom Arbeitsspeicher auf die Cloud oder auf die Festplatte oder sowas, also sprich das, was wir kurzfristig gelernt haben, irgendwo dahin zu packen, dass wir es hoffentlich wieder abrufen können, passiert auch nur in der Zeit. Also dementsprechend, das wäre noch ganz wesentlich. Last but not least ist es halt auch so, dass im Schlaf auch neben diesem Reinigungsprozessen fürs Gehirn auch tatsächliche Reinigungsprozesse stattfinden, wenn wir es schaffen, mit einigermaßen abgeschlossener Nahrungsaufnahme 2 bis 3 Stunden vorm zu Bett gehen ins Bett gegangen zu sein, hat der Körper eine realistische Chance, im Schlaf auch so ein bisschen Zellen, die vielleicht nicht mehr so richtig gut funktionieren, loszuwerden. Wir kämpfen damit also nicht nur für mehr geistige Leistungsfähigkeit, sondern könnten im schlimmsten Fall sogar onkologische Prozesse, die wir alle nicht haben wollen, im Schlaf ersticken sozusagen. Das wäre schon mal ganz fein. Mhm. Und letzten Endes ist es für all diejenigen von uns, die halt Sport betreiben oder gerne Sport betreiben oder gerne viel Sport betreiben, auch ganz schön wesentlich, dass die muskuläre Regeneration halt auch im Schlaf optimal stattfindet. Und wenn du versuchst, die Olympischen Spiele zu gewinnen und 4 Stunden am Tag schläfst, weil du so viel trainieren möchtest.
Ja,
schlecht. Ich habe einen Verdacht, aber den sage ich jetzt nicht. Wir wollen niemanden demotivieren.
Ja, wir kommen auf die Abendritualgestaltung ein bisschen später noch drauf. Deswegen, wenn Sie sich jetzt fragen, na, aber was mache ich, wenn ich nicht so gut einschlafe? Da kommen wir später dazu. Dritter Punkt auf unserer ungefähr 15 Punkte umfassenden Liste des kleinen Einmaleins ist die Bewegung.
Ja, die machen wir jetzt mal ein bisschen kürzer, weil sonst wird das eine Abendpredigt.
Genau.
Bei der Bewegung ist fürchterlich einfach, wir sind nach wie vor immer noch Jäger und Sammler, da hat sie in den letzten 20.000 Jahren nichts getan. Das heißt, irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Schritten am Tag sind mehr oder minder die des Lebenselixier. Dabei ist es relativ wurscht, ehrlicherweise, ob die jetzt im Gehen oder im Rennen abgefeiert werden. Eine gesunde Mischung, nochmal Jäger und Sammler, kann man sich gut merken. Die laufen ein bisschen langsam durch die Gegend, weil sie was sammeln wollen. Die rennen ein bisschen schneller, weil sie was jagen wollen. Und ab und zu kommt dann der bei Biohackern ganz beliebte, den müsst ihr euch merken, Säbelzahntiger vorbei und verfolgt sie. Und wenn der Säbelzahntiger kommt, dann rennen sie halt noch ein bisschen schneller, weil sie ungern beim Säbelzahntiger auf dem Säbelzahn landen wollen. Dementsprechend ist damit alles zum Thema, wie viel Bewegung brauche ich, 7 bis 10.000, wie soll sie sein, moderat, mal ein bisschen schneller, mal noch ein bisschen schneller gesagt. Für die, die es ernst meinen, ist es runtergebrochen, zumindest zweimal in der Woche, zumindest 60 Minuten Cardio in der Zone 2. Mhm. Das heißt so, dass man gerade noch ein bisschen reden kann, ohne sich so komplett im Luftmangel zu verhaspeln. Dazu idealerweise 3-mal in der Woche ernsthaftes Krafttraining, also sagen wir 3 bis 4-mal in der Woche, weil die meisten wahrscheinlich ernsthaftes Krafttraining deutlich sanfter ansetzen, als es der Körper gemeint hat.
Wenn der Breitfeld sagt ernsthaft, dann ist es so, dass er quasi so Häuser hebt und Eisenbahnen zieht und solche Sachen. Das müssen sie nicht machen, aber sie müssen sich richtig anstrengen. Also so richtig anstrengen, so dass es richtig unangenehm ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hasse es. Ich hasse Krafttraining und ich hasse es jeden Tag mehr. Aber man muss das halt einfach machen. Das ist so wie, ich weiß nicht, Zähne putzen oder so. Oder schlafen.
Fix. Nee, es ist, also wie gesagt, ich sag's nur deswegen, ich darf ja ganz vielen tollen Hotels zu Gast sein und die haben meistens ganz tolle Fitnessstudios und das sind dann auch erstaunlich viele Leute zu erstaunlich früher Uhrzeit. Aber teilweise ist halt, die Frage, warum machen die jetzt ihre E-Mails nicht einfach im Hotelzimmer oder warum machen sie das Foto nicht einfach irgendwie in der Natur? Die einzige Frage, die einen beseelt, weil es bringt ja nichts, nur da zu sein. Man möchte ja auch so ein bisschen unschön aussehen, das Gesicht mal ein bisschen verzerren, weil es halt echt anstrengend ist, damit der Muskel auch irgendwie versteht, da ist was passiert. Alternative ist, was ich jetzt auf Instagram neulich gesehen habe und ich finde es großartig, so wie es früher Hobby-Horsing gab, gibt es jetzt auch Hobby-Fitness. Das heißt, da übt man einfach nur noch die Bewegungen aus, ohne die Geräte wirklich anzufassen und ohne Gewicht dabei zu trainieren. Das ist bestimmt auch toll. Du erinnerst dich, Stefan, da gab es mal eine Studie. Man kann tatsächlich sogar durch das Simulieren von Krafttraining beziehungsweise durch das Visualisieren von Krafttraining für eine gewisse Zeit in der Verletzung Muskelmasse erhalten. Das ist ganz schön geil. Aber für uns gilt 3 bis 4-mal in der Woche schwer heben. Das war eigentlich das, was ich gesagt haben wollte. Und wenn wir jetzt noch drüber diskutieren müssen, warum könnte Sport sinnvoll sein? Muskulatur hat die höchste Dichte an Mitochondrien, die man sich so wünschen dürfte. Das heißt, Mitochondrien sind wiederum die Kraftwerke in den Zellen, hat der Biologielehrer schon gesagt. Da mag ich ihm auch gar nicht so recht widersprechen, weil letzten Endes sind die Mitochondrien dafür verantwortlich, dass wir ausreichend ATP haben, was dann wiederum zur Folge hat, dass alles, was irgendwie Energie braucht, besser funktioniert. Und dementsprechend hat er da recht gehabt, der Herr Biologielehrer. Und außerdem ist es halt einfach so, die Muskulatur hilft uns mit Zucker besser umgehen zu können. Das heißt, wenn man mal doch irgendwie jetzt so ein Weihnachtsplatzerl oder zwei gegessen hat, da hilft die Muskelmasse sehr gut dabei, dass das Ganze fürs System sanfter ausgeht. Muskulatur bzw. ausreichend Muskulatur ist die Lebensversicherung für die dritte und vierte Lebenshälfte. Denn letzten Endes ist es so, wenn wir in der Longevity nach vorne blicken, werden wir bald in der Lage sein, noch eine Vielzahl von unangenehmen Krankheiten zu heilen. Was wir aber noch nicht heilen können, ist die Situation, dass du in einem gewissen Alter mit zerbrechlichen Osteoporose geschädigten Knochen eine Treppe annehmen möchtest, nicht ausreichend Muskulatur hast, dich abzustützen, wenn du ausrutscht oder daneben trittst, dementsprechend ungebremst mit weichen Knochen oder porösen Knochen auf die Treppe aufschlägst und daraufhin eventuell eine ganz schön lange Zeit, wenn nicht den Rest deines Lebens, damit zubringst, diesen Knochen wieder zusammenwachsen zu wollen oder es gar nicht mehr hinbekommst. Tatsächlich ist es so, Knochendichte und Muskulatur ist letzten Endes einer der wesentlichsten Schutzmechanismen für ein langes, gesundes Altern. Und dementsprechend bewegt euch, hebt's ein bisschen schwer, geht gerne mal die Stiegen hoch. Wie gesagt, ist bei uns die Treppe mit dem Kasten Wasser unterm Arm. Verzichtet um auf den Aufzug auch gerne mal, wenn ihr beim Einkaufen wart und schwere Sachen dabei habt. Parkt nicht zwingenderweise direkt vorm Supermarkt, sondern ein bisschen weiter entfernt. Gönnt euch unangenehme Wege. Da simuliert ihr ganz schnell den Farmer's Walk oder das eine oder andere, was man sonst im Fitnessstudio machen würde. Und letzter Satz zu dem Thema gesagt, ist es auch unheimlich clever, sich wirklich auf die Basisübungen zu konzentrieren. Ist es unheimlich clever, das Zeug zu machen, wenn ihr im Gym seid, was wirklich die großen Muskelgruppen anregt, weil die tun eigentlich am meisten für uns. Und ja, Mr. Wade oder Mr. Unterarm zu werden, ist sicherlich auch spannend. Aber okay. Letzten Endes geht's ja bei uns nicht um Olivia Oil, vielleicht auch, sondern in erster Linie darum, für ein langes und gesundes Leben gerüstet zu sein.
Bevor wir zu den Mineralstoffen kommen, noch zwei meiner Lieblings-Fun-Facts. Das eine Lieblings-Fun-Fact ist, wenn unsere Mitochondrien, die der Andreas vorhin vorgestellt hat, nur 6 Sekunden lang kein ATP produzieren, sind wir tot. 6 Sekunden reichen. Das heißt, das ist unsere, wir haben keine Batterien. Unsere Energie muss permanent just in time produziert werden. Und das zweite Fun-Fact ist, dass nach einem umfangreichen Essen oder nach einem Essen, das den Blutzucker hinauftreibt, also zum Beispiel Plätzchen, Vanillekipferl und solche Sachen, dass schon ein paar Minuten gehen genügen, um die Blutzuckerachterbahn, die wir gar nicht wollen, weil sie ganz viele schiere, auf Deutsch hässliche, gesundheitliche Folgen hat, zu unterbrechen und nicht in Lauf bringen zu lassen. Das war jetzt ein bisschen ein verschachtelter Satz, der klang ein bisschen so wie ein Spaziergang durch einen Wald mit vielen Bäumen. Der nächste Punkt ist, wie ich schon gesagt habe, Mineralstoffe, Mineralien.
Ja, letzten Endes, es gab eine Zeit in Deutschland, da war das Leben einfach. Da war es sehr einfach, da hatten wir Karl Lauterbach. Da wussten wir, wenn der Mann sagt, geh nach links, dann war das Gegenteil richtig. Dank Kalle wissen wir alle, Salz ist wichtig. Und tatsächlich ist es ja so.
Weil er das Gegenteil gesagt hat, nämlich. Ja.
Also die Karriere von Karl Lauterbach begann damit, dass er vor 20 Jahren auf Salz verzichtet hat und dafür gesagt hat, Wein kann man auch in superphysiologischen Dosen täglich ohne Probleme verstoffwechseln. Das scheint in seinem Leben gut funktioniert zu haben. Das Thema Zahngesundheit hat er, glaube ich, auch mit einem anderen, egal, das ist ein Weihnachtspodcast, das ist das Fest der Liebe, also insofern nehmt etwas mehr Salz zu euch, als ihr es eigentlich glauben würdet, vor allem dann, wenn ihr euch auch sonst mit dem Thema Ernährung eh schon beschäftigt und viel zu Hause kocht. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, die meisten, die Kontrolle über ihre Mahlzeiten selbst in der Hand haben, die selbst am Herd stehen, vertragen deutlich mehr Salz, als man glauben würde. Salz bzw. die darin erhaltenen Elektrolyte sind letzten Endes eine unglaubliche Leistungsunterstützung, sowohl für den Körper als auch für den Geist, als auch für die Muskulatur. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns erschöpft, müde und ja quasi leer fühlen, ist es häufig so, dass es einzig und allein mit einem zu geringen Elektrolythaushalt in Verbindung zu bringen ist.
Ja, fix. Also das ist ganz häufig ist chronische Müdigkeit oder das, was wir als solche empfinden, ein Zeichen dafür, dass wir zu wenige Mineralstoffe haben. Natrium, Magnesium, Kalium sind da wohl an vorderster Front zu nennen. Plus wahrscheinlich haben wir nicht genug Wasser getrunken. Das wird, das bringe ich jetzt in diesem Punkt unter, weil wir es nicht auf unserer Liste drauf haben. Bitte trinken Sie genug Wasser. Ihr Körpergewicht, pro 10 Kilo Körpergewicht 0,3 Liter pro Tag. Das ist ungefähr die Faustregel.
Genau. Und davon bitte gleich mal einen halben Liter ungefähr mit einem gehäuften Teelöffel hochwertigen Steinsalz am Morgen kombinieren, dann klappt's auch mit der Elektrolytaufnahme. Und nein, wir raten nicht dazu, Salz durch Geldscheine nasal zu uns zu nehmen. Das ist zwar auch eine lustige Idee, erfüllt aber nicht den Zweck.
Ja.
Auch nicht bei einer verstopften Nase.
Ja, wir haben immer wieder Magnesium erwähnt in verschiedenen Folgen. Mein Leben hat sich durch eine enorm erhöhte Magnesiumzufuhr deutlich verbessert. Da gibt's ganz viele Dinge, die zu beachten sind, die richtigen Formen, die richtigen Tageszeiten und so weiter. Hören Sie da vielleicht ein bisschen nach. Wir haben einiges dazu vorbereitet in früheren Folgen. Kalium ist auch eine wichtige Sache, die sollte man nur nicht überdosieren, das wollen wir nicht so gern, weil dann unser Herz das nicht so gern mag. In kleinen Dosen ist Kalium sehr, sehr förderlich für die Herzgesundheit. In zu großen Dosen, das sind aber dann schon so super physiologische Dosen, ist es nicht positiv.
Genau.
Und ein Spurenelement, das wir jetzt vielleicht noch schnell erwähnen wollen, ist das Lithium, das zuletzt einiges an Aufschwung erfahren hat, vor allem durch die Arbeit von Michael Nehls und von dem wir noch vieles erwarten können in Zukunft, was die Gehirngesundheit betrifft und auch unsere Laune. Weitere Anmerkungen noch von Ihnen, Herr Doktor?
Grundsätzlich ganz viel von dem, was der Stefan jetzt gesagt hat, ist super wichtig. Man kann sich einfach so merken, ein gehäufter Teelöffel Salz am Morgen. Das tun. So, next.
Stress.
Stress ist die Grundlage, warum heutzutage nicht die Küchenschabe oder die Ameise diesen Planet beherrscht, sondern der Mensch. Die Tatsache, dass wir auf Bedrohungen, Herausforderungen, den Säbelzahntiger von gerade eben so hervorragend reagieren konnten, dass uns was eingefallen ist und dass wir uns irgendwie entweder durch lustige Aktionen oder pure Gewalt aus Situationen rauslösen konnten, ist wahrscheinlich der Grund, dass der Homo sapiens sapiens momentan diesen Planeten bevölkert. Also insofern, ohne Stress gäbe es uns alle nicht, das als Vorwort gesagt. Tatsächlich ist es auch so, dass es sehr abgefahrene Universitätsstudien gibt, wo man immer wieder feststellt, wenn man den Leuten im Vorfeld so von einem Experiment klar macht, Stress ist positiv und sie dann unter Belastungen aussetzt, dass sie damit relativ gut zurechtkommen. Wenn man ihnen sagt, Stress ist negativ, kommen sie damit erstaunlich schlecht klar. Das heißt, grundsätzlich ist das Mindset oder der Glaubenssatz oder such dir was aus schon auch ganz schön wesentlich. Allerdings sprechen wir da, meine Lieben, von akutem Stress. Also sprich, ich habe übermorgen eine Abgabe, egal in welchem Bereich, ich habe eine Präsentation, ich habe ein Vorstellungsgespräch, ich habe was auch immer, das ist etwas, das kennen wir biologisch, damit kommen wir ganz gut klar. Wenn allerdings das Thema Stress von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiterreitet, ohne dass es irgendwelche Pausen gibt, wo man tatsächlich mal durchatmen kann, wo sich das ganze Nervensystem auch mal auf einen Nullzustand zurücksetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir uns damit einen der massivsten Killer gebaut haben, die man sich so vorstellen kann.
Genau, chronischer Stress ist ein Killer, das muss man leider so sagen. Wir müssen rauskommen aus dieser chronischen Anspannung. Wir müssen den Cortisolspiegel wieder mal runterkriegen. Wie tut man das?
Letzten Endes haben wir da eine Vielzahl von Möglichkeiten. Selbstverständlich alles, was über das Thema Atmung funktioniert. Die Atmung ist die Fernsteuerung fürs Gehirn. Es funktioniert auch wunderbar tatsächlich dadurch, dass man einfach den Lebensstil ein bisschen stresskonformer konfiguriert. Letzten Endes, wenn man nicht zufälligerweise der PR-Manager von BP ist und gerade mal wieder eine Ölplattform in die Luft gegangen ist oder was anderes, ist es sehr häufig so, dass vieles von dem wir glauben, wir müssen es unbedingt heute erledigen, auch einen Tag später beim Kunden noch genauso gut ankommt. Wenn es anders ist, weiß man es in der Regel. Aber ich glaube, wir dürfen uns einfach in unsere Terminkalender, in unsere Lebenspläne etwas mehr Me-Time eintragen und die dann genauso verteidigen wie alles andere auch, weil sonst wird's auf die Dauer nicht funktionieren. Und wenn's halt mal eine Phase ist, wo man weder über die Atmung noch über den Lebensstil noch über das Umfeld noch über die Zeit mit Freunden oder sonstiges, weil man sie nicht hat, das Cortisol so gar nicht am Abend runterbringt, gibt's natürlich immer noch einen wunderbaren Quickfix. Das heißt, für eine gewisse Zeit gibt es mit Ashwagandha eine sehr, sehr clevere Lösung, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt von Also wir sind jetzt im Jahr 2026. Es ist der 10. November. Die Welt beginnt gerade wieder den Verstand zu verlieren, weil bis Weihnachten ja alles erledigt werden muss. Wenn du am 15. November nächsten Jahres feststellst, die Atmung hat es nicht geschafft, der Rest hat es auch nicht geschafft, dann nimmst für 6 Wochen Ashwagandha und dann sitzt du in einem Jahr sehr entspannt unter dem Weihnachtsbaum, hast ein bisschen mehr geschlafen, hast dich ein bisschen weniger aufgeregt, hast einen höheren Testosteronspiegel, hast einen durchaus besseren Möglichkeit, mit Blutzuckerschwankungen umzugehen und bist auch sonst einfach entspannter. Also Cortisol gehört moduliert.
Ja, Ashwagandha nimmt man abends ein, korrekt?
Darum bitte ich sehr, wäre, wenn man vorher richtig zugehört hat, wir wollen morgens einen möglichst hohen Cortisolspiegel, genau. Abends einen möglichst niedrigen, sonst höchstwahrscheinlich eher schwierig.
Genau. Was man auch noch tun kann, also das, was du vorhin gesagt hast, die Atmung, das möchte ich ein bisschen präzisieren. Das Ausatmen ist das, was den Stress senkt. Das Einatmen ist das, was den Stress ein bisschen anfeuert. Das heißt, wenn wir doppelt so lange ausatmen wie einatmen, du verziehst das Gesicht ein bisschen so wie der Popeye, aber habe ich was Falsches gesagt?
Nein, ich hatte nur neulich eine unglaublich lustige Wanderung mit dem großartigen Sukadas, also mit dem Wim Hof Ausbilder, Trainer der Stunde 0,1 oder so, als wir am Krallerhof gemeinsam unterwegs waren, und da habe ich eben auch dieses Thema mit ihm erörtert, weil ich gesagt habe, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn die Leute, wenn sie total überlastet sind und eh schon nicht mehr wissen, wo in der Kopf steht, irgendwie Wim Hof Atmung machen, das ist ja doch das volle Gegenteil von dem, was man haben möchte. Hab dann von einem lieben Klienten von mir erzählt, der professionell Plattenteller bedient, der tatsächlich nach den Auftritten zum Runterfahren Wim Hof Atmung macht, und ich gesagt habe, du, oder, meinst echt? Aber der Zucker hat mir eben erklärt, dass tatsächlich auch eine Hyperoxygenierung, also sprich ein entsprechend intensives Atmen mit Fokus auf die Einatmung, durchaus auch in der Lage ist, das Nervensystem zu entlassen, wenn man es eben in einem entsprechenden Set und Setting macht. Grundsätzlich hast du völlig recht, die Ausatmung ist das, was wir eigentlich haben wollen, aber tendenziell könnte es einfach sein, dass es für das Thema Stress ein oder zwei Protokolle gibt, die ihr für euch entdecken und in Ruhe ausprobieren wollt, damit ihr dieses Werkzeug dann auch habt, wenn ihr sie braucht. Am beliebtesten ist natürlich dann Gottvater Huberman, den lernt ihr auch kennen, wenn ihr uns öfter zuhört, der Doppelseufzer, also sprich das, weil dieser physiologische Seid oder physiologische Seufzer nicht nur kleinen Kindern am Spielplatz davon hilft, kleinen Kindern am Spielplatz hilft, nach einem langen Weintriaden wieder aus dem Weinen rauszukommen, sondern eben auch sonst ein sofortiges Signal an unser Gehirn sendet und ein wenig Entspannung einleitet.
Gut, ganz kurz noch, Magnesium vom vorigen Punkt hilft uns auch, mit Stress besser umzugehen. Und was uns hilft, mit Stress umzugehen, ist die Freisetzung des sogenannten Kuschelhormons von Oxytocin. Das heißt, wenn wir beim Fest der Liebe dann das Motto auch wörtlich nehmen, ist das auch Cortisol senkend. Ich spreche jetzt nicht zwingend von der körperlichen, also sexuellen Liebe. Wir können auch die Tante Frieda umarmen.
Hauptsache feste Liebe, genau. Dementsprechend, lass uns weitergehen.
Bisher haben wir wenig Geld ausgegeben, ist ganz wichtig. Ja, wenn Sie jetzt irgendwas hören, dass ja, das Biohacking, das kostet alles so viel. Das kleine Einmaleins kostet so gut wie gar nichts. Kaufen Sie sich ein gescheites Magnesium, kaufen Sie sich vielleicht ein bisschen ein Ashwagandha hin und wieder. Das sind die einzigen beiden Dinge, die wir jetzt erwähnt haben. Salz, wenn Sie wahrscheinlich sowieso zu Hause haben. Kaufen Sie sich ein gutes Salz, eines, in dem Mineralstoffe drin sind, besser Bergsalz als Meeressalz, weil im Meer sind blöderweise Sachen drinnen, die wir nicht zu uns nehmen wollen.
Ja.
Jetzt wird's ein bisschen teurer, vielleicht.
Vielleicht. Nee, der nächste Punkt, den widme ich Christian Borkert.
Das ist der Leib- und Seelenarzt vom Andreas. Der Arzt, das sage ich jetzt einmal, der Biohacking-Arzt der Nation.
Also welcher Nation auch immer, der Nationen, vielleicht zumindest im deutschsprachigen Bereich. Auf Englisch habe ich ihn auch schon gehört, ich mag ihn auf Deutsch lieber. Da ist das Gummibärchen ein bisschen ausgeprägter dabei. Jedenfalls prägt der Christian den Satz, messen, machen, messen, wenn er nicht Öle, Öle, Öle sagt. Das sind, eigentlich kannst du mit diesen beiden Formulierung in einem kompletten Christian Burkhardt bauen, auch als AI. Aber jedenfalls Tatsache ist natürlich die, nur das, was wir messen können, können wir auch, nur das, was wir messen, können wir auch managen. Das heißt, letzten Endes ist es tatsächlich so, wenn wir eine Vorstellung davon haben, was haben wir eigentlich für eine Mineralstoffversorgung im Blut, dann macht die Supplementation Sinn. Wenn wir wissen, wie verhält sich mein Blutzuckerspiegel im Verlauf eines Tages, einer Woche, wie ist mein Blutzucker bzw. die Insulinreaktion auf die Zuckereinnahme bei mir eingepegelt, dann macht es einen riesigen Unterschied. Und wenn wir dann auch noch so ein bisschen advanced hingehen und anfangen, unseren Schlaf zu tracken, vielleicht mal sogar zu schauen, ist jetzt kein Thema zum Abendessen heute, aber wenn man darüber nachdenkt, zu schauen, was ist eigentlich so in unserem Innersten los? Also sprich, wie geht's den Darmbakterien? Wie geht's dem Mikrobiom, wenn man so schön neudeutsch sagt? Dann hat man relativ schnell einen sehr guten Blick auf das, was letzten Endes unsere Gesundheit wirklich ausmacht. Und wenn man weiß, da oder dort könnte es sein, dass eine Verbesserung möglich ist, könnte es auch sein, dass man damit den wahren Grund für das eine oder andere Zipperlein findet, das einen bis dato nur geplagt hat, aber man eigentlich nicht so recht wusste, warum. Dementsprechend gönnt euch eine vernünftige Diagnostik, gönnt euch ein etwas erweitertes, großes Blutbild, schaut euch mal Entzündungsmarker an, die sind ganz fürchterlich wichtig, kennt eure Sexualhormone, wisst, ob da alles so ist, wie man sich's ungefähr wünschen würde. Wer den Verdacht hat, das Thema Stress ist ein Dauergast, da könnte es sich durchaus auch mal lohnen, das Thema Cortisol-Tagesprofil in Angriff zu nehmen und. Also letzten Endes tatsächlich die Grundlage für alles, was wir verändern wollen, ist erstmal irgendwie eine vernünftige Baseline. Dementsprechend schaut da rein.
Kurze Anekdote dazu. Wir haben ja einmal pro Staffel eingeführt, dass der Andreas ein 1:1 Coaching live auf Sendung durchführt. Das hatten wir zum ersten Mal mit der wunderbaren Theresa aus Salzburg. Und die Theresa hat nur Daten eingeschickt. Die hatte ein paar Blutwerte, die hatte, glaube ich, eine Mikrobiomanalyse und ich weiß nicht, es war relativ umfangreich. Und du hast es angeschaut, Andreas, und der Andreas hat die Theresa tatsächlich vorher nicht gesehen. Bei der Aufnahme sind die beiden zum ersten Mal live aufeinander getroffen und der Andreas hat der Theresa Dinge über sie verraten, die sie davor nicht wusste, die aber gestimmt haben. Klammer auf, dass ihre Hausärztin ihr das nicht verraten hatte, ist bedauerlich. Klammer zu, ich setze den Satz nicht fort. Das heißt, man kann so viel herauslesen aus diesen Daten mittlerweile. Es ist ganz, ganz, ganz enorm. Und ja, übrigens, wenn Sie auch so ein Coaching live haben wollen beim Andreas, können Sie es entweder buchen bei ihm oder Sie abonnieren unseren Newsletter und es kommt regelmäßig, also einmal pro Staffel kommt ein Newsletter raus, wo drin steht, jetzt bewerben und dann kommen Sie in den Lostopf hinein. So viel zum Messen.
Ganz fairerweise muss man sagen, ich weiß gerade nicht genau, was schneller geht, im Gewinnspiel zu gewinnen oder ein Coaching zu buchen.
Coaching-Buchen haben Sie die Wahrscheinlichkeit von 100%, dass das zustande kommt. Wenn Sie sich bewerben, ist die Wahrscheinlichkeit beim letzten Mal, waren es, glaube ich, ungefähr 150, die sich beworben haben. Das ist also dann ungefähr im 0,6% Bereich.
Allerdings ist tatsächlich so, wenn ihr da Interesse dann habt, meldet euch möglichst früh. Ich habe momentan eine erstaunliche Vorlaufzeit. Es ist echt viel los und ich brauche auch vor jedem Termin noch ein bisschen Zeit, das Ganze vorzubereiten, weil sonst klappt es auch nicht mit dem Überraschungseffekt. So, machen wir weiter.
So, jetzt haben wir beim Messen und jetzt kommen wir zum Essen und zwar eher zum nicht so sehr Essen. Wir brauchen ein bisschen Pausen. Auch jetzt bei Weihnachten ist es nicht so wichtig. Da kann man auch am Nachmittag ein bisschen die Plätzchen auf die Plätzchen fertig losmachen, wenn man nachher, wie Sie ja wissen, ein paar Schritte macht. Ansonsten, also zwischen Neujahr und Weihnachten, glaube ich, gilt das dann. Nicht zwischen Weihnachten und Neujahr.
Wäre ein guter Ansatz.
Nee, 12 Stunden bis 16 Stunden im Idealfall, oder? Wie viel? Du fastest ja 23 Stunden am Tag, du isst nur innerhalb von einer Stunde.
Ja, nein, also grundsätzlich Jäger und Sammler machen wir es uns wieder leicht. Wenn die jedes Mal einen Nervenzusammenbruch bekommen hätten, wenn sie nach 3 Stunden nichts zum Essen gefunden hätten und nach 6 Stunden kollabierend auf dem Boden gelegen wären, dann wären es halt doch die Küchenschaben geworden und nicht die Menschen. Also insofern, wir können durchaus auch mal damit umgehen, dass es ein bisschen weniger zu essen gibt. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, nicht nur wir können damit umgehen, sondern unser Körper ist eigentlich auch dafür angelegt. Das heißt, einfach mal eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, nicht zwingenderweise nach dem Frühstück die Vormittagsmahlzeit, die Hauptmahlzeit des Mittags, den Nachmittagskaffee und dann wieder die Abendmahlzeit und im besten Fall dann noch was Kleines Süßes vorm zu Bett gehen. Das ist tatsächlich fantastisch, wenn man in der Tiermast arbeitet. Da sind die Ziele relativ klar gesetzt. Das soll in möglichst kurzer Zeit möglichst viel proteinreiches Fleisch entstehen. Wenn das euer Ziel ist oder ihr gerade als Bodybuilder in der Massephase seid, be my guest. Für alle anderen idealerweise ab und zu einfach mal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Und wenn ihr zufälligerweise männlich und vom Hormonsystem stabil seid, gerne auch mal dieses intermittierende Fasten auf Dauer ausprobieren. Die weibliche Biologie ist leider Gottes etwas sensibler. Da rate ich ehrlicherweise eher dazu, das einfach mal über ein paar Tage wirklich als Fastenkur zu gestalten und nicht das ganze Jahr über mit intermittierendem Fasten zu arbeiten. Auf der Zelle findet das Gleiche statt. Für den Stoffwechsel sind es die gleichen Informationen. Aber es scheint so, als wäre die weibliche Biologie doch ganz glücklich, wenn man sie nicht ständig auf 18 Stunden ohne Nahrung fahren lassen mag.
Es gibt mehrere Folgen zum Thema Fasten in unserer Podcast-Biografie.
Unfassbar viele Folgen.
Genau, Fasten und die Seatbelts. Der nächste Punkt ist ein Punkt, wo die Schulmedizin ein bisschen die Stirn runzeln wird. Das passiert im Biohacking immer wieder, dass wir so, wir fühlen uns ein bisschen wie die, die das Wissen der Zukunft schon jetzt versuchen, in den Alltag zu bringen. Das war beim Eisbaden so, das war bei der Kältegeschichte so. Wir haben das schon gemacht, als man dafür noch von der Polizei mitgenommen wurde. Wir haben angefangen, uns mit Vitamin D, und das ist der nächste Punkt, zu beschäftigen, als man noch gesagt hat, das braucht man überhaupt nicht. Das ist ja, was soll der Blödsinn? Jetzt warnt man davor, dass man zu viel Vitamin D einnimmt. Wir sagen, bitte mehr Angst davor haben, zu wenig zu haben, als davor zu viel zu haben.
Und wir legen einen Loop zurück zu Messen, Machen, Messen. Der Vitamin-D-Spiegel gehört vernünftig bestimmt. Das heißt, da geht es wirklich um den Vitamin-D-OH-Spiegel. Da geht es wirklich darum, mal das Ganze entsprechend durchzumessen. Ich bin tatsächlich auch nicht zwingenderweise der Ansicht, dass man, ohne sich das anzuschauen, täglich mit 6.000 internationalen Einheiten hausieren gehen muss. Ich glaube, wir sind inzwischen in der Diagnostik so weit, dass tatsächlich eine vernünftige, hochwertige Vitamin-D-Bestimmung für relativ kleines Geld in fast allen Laboren als Leistung angefordert werden kann. Deswegen macht es auch da so. Gönnt euch eine entsprechende Baseline mit dem Vitamin DOH, schaut euch den an, beziehungsweise lasst ihn euch erklären und ergänzt dann freizügig. In der Regel sind 4.000 bis 5.000 internationale Einheiten für erwachsene Menschen eine relativ gute Wahl. Aber wie gesagt, man kann mit Vitamin D, und das muss ich tatsächlich schon auch zugeben, wenn man es komplett viel hilft, viel übersupplementiert, auch den Schaden anrichten. Also so ein bisschen mal nachschauen, was wir da tun, wäre schon super.
Aber ich glaube, da sind wir dann schon im deutlich fünfstelligen Bereich pro Tag über längere Zeit, oder?
Fix, aber ja. Wie gesagt, natürlich, die Dosis macht das Gift, gilt für alles. Wir können uns auch mit Mineralwasser töten. Ich verrate aber nicht, wie viel und von welcher Marke. Also geht jede Marke. Aber dementsprechend seid da so ein bisschen auch mal messfreundlich, ja. Und geht davon aus, Vitamin D ist letzten Endes auf der einen Seite der Marker für einen gesunden Lebensstil, für ausreichend Zeit in der freien Natur, für ausreichend Bewegung, ist auf der anderen Seite aber eben auch einfach ein ganz, ganz wesentliches Hormon. Und dementsprechend, wenn es so gar nicht klappt mit dem Lebensstil, dann ergänzen wir es gerne, dann geht es uns besser.
Wir verlassen unsere Komfortzone als Biohacker sehr gerne. die beiden häufigsten Auswege aus unserer Komfortzone kann man in Grad Celsius messen. Wir versuchen da von, sag ich jetzt mal, von 0 bis 100 alles auszukosten.
Genau. Das Thema Wärme beziehungsweise Wärme und Kälte oder nur Kälte, also all diese Dinge, die quasi diese Homöostasis anregen, die uns ein bisschen aus der Komfortzone rausdrücken, sind wunderbar. Eine erhöhte Resilienz ist etwas, das hilft uns bei unserem Stresspunkt von vorher lustigerweise auch nochmal. Das heißt, auch wenn wir uns häufigerweise solchen Reizen aussetzen, klappt es auch ein bisschen besser mit der Stressresilienz. Das könnte auch noch ganz spannend sein. Und letzten Endes ist es tatsächlich so, dass wenn wir uns anschauen, was wahlweise Heat-Shock-Proteine oder Cold-Shock-Proteine können, wenn wir uns anschauen, was die finnische Saunastudie aufzeigt, welche lebensverlängernde Wirkung bei 2 bis 3 Mal in der Woche in die Sauna zu springen, da jetzt über Jahrzehnte vor uns hergetrieben wird und es ist kein Ende abzusehen, das läuft immer noch so weiter. Das ist unglaublich spannend. Eisbadenkälte hat auch seine Reize. In beiden Fällen ist es durchaus so, es lohnt sich damit noch einen Tacken mehr zu beschäftigen. Bei der Kälte gibt es so ein paar Momente, wo sie weniger gut einzubringen sind, wie beispielsweise direkt nach dem Krafttraining oder Ähnliches, aber da gehen wir in eben unseren Spezialfolgen darauf ein. Was ist noch ganz wichtig? Kälte und Wärme oder Kälte und Hitze in der Kombination ergibt leider Gottes nicht 1 + 1 = 3, sondern ergibt
1 - 1 = 0.
Es ergibt einfach was anderes. Wenn du die klassische Kontrasttherapie machst, hast du halt ein Ausdauertraining, weil es immer noch einen ordentlichen Reiz aufs Herz-Kreislauf-System setzt, aber diese ganzen Longevity-Eiweißverbindungen, Heat-Shock-Proteine, Cold-Shock-Proteine gibt's halt nicht, weil sich da quasi die Reize so gegenseitig auf den Fuß treten. Das heißt, einmal in der Woche so mit Sauna und Kälte und Sauna und Kälte den Sonntagnachmittag verbringen, ist super gut. Sonst lieber nur eins davon, bringt mehr.
Super. Wir kommen jetzt zur Ernährung. Da könnten wir jetzt wochenlang drüber reden und wir haben auch in so gut wie allen Folgen immer ein bisschen was über Ernährung drinnen, weil es ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir es jetzt auf kleines 1x1-Niveau runterbrechen, dann gibt es wahrscheinlich 3 Dinge, die wir erwähnen wollen, die wir weglassen, soweit das irgendwie möglich ist. Das sind die ultraverarbeiteten Lebensmittel, das ist der raffinierte Zucker vor allem und das sind die Pflanzenöle. Und dann gibt es ein paar Lebensmittel, die wir Ihnen sehr ans Herz legen wollen. Andreas, magst du zunächst einmal sagen, warum wir das ultraverarbeitete, das allzu gezuckerte und das pflanzenölige nicht so wahnsinnig wollen?
Der Amerikaner hat die Antwort in einem Wort geschaffen. Das Wort ist auch gar nicht so schlecht. Inflammaging. Funktioniert jetzt im Deutschen nicht so wahnsinnig gut. Entzündungsalterung klingt jetzt irgendwie, wahrscheinlich klingt das andere auch nicht cleverer, aber jedenfalls besagt beides das Gleiche. Das heißt, letzten Endes ist es so, Nahrungsmittel, die entsprechend entzündliche Prozesse im Körper befeuern, tun uns nicht gut, auf unterschiedlichen Wegen, in unterschiedlichen Bereichen. Und da ist es halt leider so, dass alles, was hochverarbeitet ist, hat wahlweise entweder zu viel Zucker beziehungsweise zu viel einfache Kohlenhydrate an Bord, hat Möglichkeit 2, irgendwelche sogenannten Konservierungsstoffe, die dann letzten Endes Giftstoffe sind, an Bord, hat Möglichkeit 3, eine Unmenge an gehärteten Fettsäuren an Bord. Das wäre dann so die Geschichte, wo man sagt, huiuiuiui, da haben wir jetzt nicht nur Gefäßkrankheit, sondern höchstwahrscheinlich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte sogar einen onkologischen Befund. Das will wirklich kein Mensch. Also dementsprechend, es gibt so ein paar Sachen und was die Öle angeht, wir sprechen jetzt einfach mal nicht darüber, was die falschen Öle tun, weil sonst landen wir wieder in der Rolling Stone, da wollen wir nicht wieder hin, sondern wir sagen einfach nur, konzentriert euch in unserem Leben auf Olivenöl, Leinöl. Wenn ihr in Österreich zu Hause seid, ja, das steirische Kürbiskern ist für österreichische Hörer vor allem in der Steiermark zulässig. Da gibt's eine Historie zu dieser Aussage. Ich kann keine E-Mail zu diesem Thema sehen. Verzichtet halt auf das ganze
hochraffinierte Zeug. Es ist einfach kein Treibstoff, der eure Zellen gesund hält.
Das Thema Pflanzenöle, dann werden jetzt ein paar Leute Fragezeichen kriegen. So, weil du hast jetzt gerade Leinöl erwähnt, das ja gut ist. Das ist ja auch ein Pflanzenöl. Ich glaube, ganz wichtig ist es festzustellen, das, was wir gar nicht wollen, sind die sogenannten gehärteten Öle. Die sind in sehr vielen ultraverarbeiteten Lebensmitteln drinnen. Das sind auch diese ganzen Chips-Sachen und diese Fertigkuchen-Sachen und so weiter. Da ist sowas gehäuft dabei, blöderweise. Und was wir nicht wollen, ist, dass diese Pflanzenöle erhitzt werden, weil da reagieren sie besonders blöd drauf. Wenn sie ganz frisch sind, sind sie nicht so schlimm. Auch das Distelöl nicht, auch das Sonnenblumenöl nicht. Aber die müssen halt in einer Top-Qualität ganz frisch sein. Dann kann man sie durchaus auch verwenden, aber nicht zum Frittieren, um Gottes Willen, nicht zum Braten. Da lassen wir es weg, weil diese mehrfach ungesättigten Öle dann kollabieren. Habe ich das halbwegs korrekt zusammengefasst?
Fantastisch, großartig. Nein, wie gesagt, ich hatte versucht, diese Kaninchenhöhle irgendwie zugemauert zu lassen, aber ja.
Ja. Haben wir eigentlich eine Folge gemacht über böse Öle? Haben wir so eine? Das mit dem Rolling Stone war deswegen, weil der Rolling Stone einen Artikel veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, Menschen, die gegen Pflanzenöle sind, sind Nationalsozialisten. Das haben wir ehrlich gesagt ein bisschen persönlich genommen, weil wir uns zwar der kritischen Fraktion gegen die Pflanzenöle schon zugehörig fühlen, aber wir waren bis zuletzt eigentlich keine Nazis.
Mhm.
Zumindest nach unserer Eigendefinition. Sowas ändert sich aber auch immer wieder. Aber das ist jetzt ein Rabbit Hole, in das ich nicht hinein möchte. Was essen wir? Wir essen Organe, gell?
Wir essen organisch und essen Organe. Also tatsächlich, bitte kauft so viel Bio, wie irgendwie geht. Kauft das in Bio, was irgendwie denkbar ist. Und wenn es irgendwie mit euren Geschmacksknospen vereinbar ist, esst das, was der Ami als Nose to Tail bezeichnet. Also wirklich nicht nur das Filetstück und die Lende vom Rind, sondern gerne auch mal die Organe, die man auch gut zubereiten kann. Warum? Die Nährstoffdichte in Organfleisch ist deutlich höher als im Muskelfleisch. Das würde sich tatsächlich lohnen. Ansonsten ist es einfach eine deutlich nachhaltigere und respektvollere Art und Weise, mit dem Leben, das genommen wurde, um uns zu nähern, umzugehen. Das heißt, es hat auch schon noch so ein bisschen einen, ja, nicht spirituellen, aber ihr wisst schon, was ich meine, Teil dabei. Und last but not least, den Hinweis gibt es auch. Es gibt unglaublich neue Möglichkeiten in der Küche. Also gerade wenn es darum geht, nicht liebgewordene Geschmäcker aus Nahrungsmitteln rauszubekommen, beziehungsweise ich glaube, ich habe 10 bis 15 Mal eine Bolognese angesetzt, bis ich dann irgendwann die gehäckselte Leber, die mit drin war, nicht mehr rausgeschmeckt habe. Das war ein schöner Tag. Jetzt ist sie immer drin, aber ich schmecke sie nicht mehr. Sowas ist toll. Also es ist auch für den Koch oder die Köchin unter euch eine tolle neue Herausforderung, mit Lebensmitteln mit hoher Vitamindichte, Nährstoffdichte umzugehen, die vielleicht jetzt nicht per se unsere Geschmacksnerven positiv überraschen und trotzdem ein deliziöses Ergebnis zu feiern.
Essen Sie Beeren mit Doppel-Emil und fermentieren Sie Gemüse zu Hause. Das ist sehr, sehr einfach, das kann sogar ich. Und das funktioniert, das hilft dem Körper auch.
Die einzige Entschuldigung beim Fermentieren, ihr müsst es nicht ausprobieren, wenn ihr eh schon wisst, dass ihr Histamin nicht vertragt.
Richtig.
Da ist die Kombination der Hölle geboren. Das nächste Thema
Danke für die Ergänzung. Jetzt kommen wir zum Thema Genetik, Epigenetik. Wir haben in der Biohackerei das Thema Gentest seit einigen Jahren auf dem Schirm. Ungefähr seit der Zeit, als ein Gentest nicht mehr 15 Millionen Dollar kostet, sondern ungefähr 500 Euro. Und jetzt schauen wir uns unsere Genetik an und sind dann davon mehr oder weniger beeindruckt. Sehr beeindruckt sind wir mittlerweile davon, wie präzise unsere Genetik unsere Verträglichkeit von pharmazeutischen Produkten feststellen kann. Das heißt, es ist enorm wertvoll, wenn man Medikamente nimmt oder vorhat, in Zukunft Medikamente zu nehmen. Zum Beispiel, wenn man sich operieren lassen möchte, irgendwann einmal, wenn man einen Unfall haben wird, irgendwann und dann, wie zum Beispiel einer hier im Raum, besser nicht mit manchen anästhetischen Mitteln versorgt werden sollte, weil sonst das Herz sagt, jetzt mag ich gar nicht mehr. Das heißt, das nennt man Pharmakogenetik, das sollte man bitte auf jeden Fall machen. Ansonsten sind Gentests interessant und spannend, aber noch nicht so hundertprozentig wie die Pharmakogenetik, oder?
Genau. Also es gibt Lifestyle-Tests und es gibt medizinische Tests. Die medizinischen Tests haben eine relativ vernünftige Grundlage, die anderen mal mehr, mal weniger. Grundsätzlich ist es eine unglaublich spannende Reise in den menschlichen Körper. Den Pharmakogenetik-Test würde ich tatsächlich auch Leuten, die sich sonst nicht mit Biohacking beschäftigen, ans Herz legen, ist die Formulierung, genau. Der Rest ist dann schon eher für die, die sagen, jetzt wollen wir da mal wirklich tief reingehen. Beides super.
Aber bei mir tatsächlich ans Herz, weil ich meine Genetik, das haben wir herausgefunden, meine Genetik ist ein bisschen herzproblematisch. Das heißt, ich muss besonders aufpassen, dass mein Herz nicht zur Sollbruchstelle in meiner eigenen Longevity-Strategie wird. Wir bringen jetzt auch noch den Begriff Epigenetik auf den Tisch, weil der wird Ihnen sicherlich begegnen, wenn Sie beginnen, sich mit dem Thema Biohacking auseinanderzusetzen. Epigenetik ist in Wahrheit das, wie gehen wir denn mit unseren Genen um? Das heißt, was machen wir in unserem Leben? Wie ernähren wir uns? Wie bewegen wir uns? Wie schlafen wir uns? Und was macht das dann mit unseren Genen? Weil unsere Gene sind kein Urteil, die sind keine Richter, die sagen, das wird dir passieren, sondern das sind Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten können wir durch unser Verhalten enorm beeinflussen.
Oder wie der Amerikaner Lynch gesagt hat, der das Thema sozusagen irgendwann mal in den Mainstream gebracht hat, deine Gene laden die Pistole und dein Lebensstil zieht den Abzug. Das Bild versteht man, glaube ich. Grundsätzlich sollte man einfach, wenn man schon weiß, was die Genetik mit einem grundsätzlich vorhätte, vielleicht einen etwas moderateren Umgang mit seiner Gesundheit wählen, als wenn man sagt, okay, ist eh alles stabil oder auch nicht. Also letztendlich, gesund leben geht so oder so. Machen wir weiter.
Kommen wir als nächstes zum Thema Darm. Da möchte ich Ihnen ganz gerne 2 oder 3, wie oft war sie schon bei uns zu Gast, Folgen ans Herz legen, beziehungsweise an den Darm legen, klingt vielleicht ein bisschen blöd. Da war die Simone Kumhofer bei uns zu Gast. Diese Folgen sind tatsächlich auch für Laien enorm gut verständlich und wahnsinnig aufschlussreich, was die Bedeutung des Mikrobioms betrifft. Das sind die Kleinstlebewesen, die ganz, ganz, ganz wesentlich dazu beitragen. Die besiedeln uns und das sind jetzt nicht ein paar, das sind Milliarden und die bestimmen ganz wesentlich, wie es uns geht.
Genau. Und wenn man glaubt, dass man an seinem Darmbiom vorbeileben kann, dann hat man sich geschnitten. Und wie weitreichend die Auswirkungen sind, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber im Endeffekt, soweit ich mich erinnere, die größte Menge Serotonin lustigerweise nicht im Gehirn, sondern im Darm produziert. Wir haben auch irgendwann mal festgestellt, dass eine der wesentlichen positiven Wirkungen von Serotonin wie der Aufnahmehämmern auch nicht im Kopf, sondern in der Darmflora bzw. im Darm stattfindet. Wir haben festgestellt, dass durch sehr unappetitliche Experimente, die man als Stuhltransplantationen bezeichnet, man Menschen abnehmen oder zunehmen lassen kann, indem man sie quasi mit dem, ja, eines anderen, mit der entsprechend anderen körperlichen Ausprägung bestückt. Wer irgendwie glaubt, das Thema ist sowas wie Las Vegas, dann muss ich ihn leider Gottes eines Besseren belehren. Das, was im Darm stattfindet, hat Auswirkungen auf den ganzen Körper und sendet ständig Signale. Also kümmert euch um dieses Thema, egal ob es dadurch ist, dass man einfach mal schaut, wie funktioniert das denn alles bei mir, ist da was auffällig, eventuell einfach da auch mal in die Diagnostik reingehen. Zuerst die großartigen Folgen mit der noch viel großartigeren Simone Kumhofer hören, dann hilft's schon ganz viel, auch ein Interesse an dem Thema zu haben. Aber auch dieses Buch Darm mit Charme ist durchaus was, wo man anfangen kann. Das erklärt
die Bedeutung auch schon. Das ist bei vielen Leuten auch ein Einstieg ins Biohacking. Dass die lesen einmal Darm mit Charme, das war, glaube ich, bei meiner Schwester so, wenn ich mich recht erinnere. Und es war auch bei mir ganz früh in meiner Biohacking-Reise war dieses Buch Julia Enders, glaube ich, heißt die Autorin. Die hat jetzt auch ein neues Buch herausgebracht über Organe. Ich weiß gar nicht, worum es da genau geht. Sie ist mir nur begegnet in meinen diversen, wie sagt man, Timelines. Ja, bitte achten Sie auf Ihr Mikrobiom. Es ist in jeder Hinsicht, es ist nicht nur so, dass man ein gutes Gaxi hat, sondern es geht auch darum, ob man ein gutes Kopfi hat und ob es einem insgesamt im Leben gut geht. Der Andreas sagt oft, es scheint einem die Sonne aus dem Arsch. Das kann vielleicht auch mit dem Mikrobiom zu tun haben.
Genau.
Wir kommen.
Wir biegen nicht ab, genau. Doch, wir biegen ab, das ist nämlich herrlich. Wir sprechen nicht über Methylenblau, aber wir sprechen über Blaulicht.
Ja, Methylenblau haben wir eine Folge gemacht. Das erwähnen wir nicht, weil das ist nicht Teil des kleinen Einmaleins.
Fix. Genau. Das Thema Blaulicht hingegen ist es allerdings schon. Wir hatten vorher das Thema Melatonin schon mal angerissen. Wir hatten das Thema Cortisol schon mal angerissen. Und tatsächlich ist es so, dass lustigerweise das blaue Licht in unserer Kunstbeleuchtung nicht reicht, um in der Früh den Cortisolspiegel so hoch zu bekommen, wie wir ihn haben wollen. Aber am Abend, wo wir deutlich weniger dafür brauchen, reicht die geringere Menge sehr entspannt aus, uns vom müde werden und ins Bett gehen, fernzuhalten. Das heißt, dementsprechend ist das Thema Lichtgesundheit ein Thema, das auch mehr und mehr im Mainstream ankommt. Im Profisport ist es inzwischen fix erkannt. Das weiß ich mit Sicherheit. Dementsprechend ist es tatsächlich so, achtet ein bisschen drauf, dass ihr die letzten 2 Stunden vorm zu Bett gehen idealerweise keine grellen Lichtquellen mehr habt, die euch erhellen, sondern eher gedimmte Lichtquellen. Achtet ein bisschen darauf, dass der Blaulichtanteil im Licht nach unten geht, wenn ihr das nicht steuern könnt, weil ihr auf Reisen seid oder unterwegs oder whatever, setzt vielleicht auch gerne mal so eine Blueblocker-Brille auf und gönnt einfach eurem Cortisolspiegel diesen Weg in den Keller, damit das Melatonin steigen kann und die Müdigkeit richtig funktioniert. Dementsprechend sind auch lustigerweise die ganzen kleinen Screens, die wir vor unsere Nasen halten, nicht so richtig toll. Die sind zwar nicht idiotisch leuchtstark, aber aufgrund der sehr geringen Entfernung zum Leuchtmittel reichen sie immer noch völlig aus, um die Melatoninfreisetzung zu hemmen und das Cortisolentacken zu weit oben zu lassen.
Genau.
Kann man so.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Melatonin ist extrem wichtig, was wir jetzt noch nicht gesagt haben. Melatonin ist ein super Antioxidans. Und Antioxidation ist etwas Wesentliches, weil sie der Oxidation entgegenstrebt. Und die Oxidation ist das, was der Christian Burkhardt immer als unsere innere braune Banane bezeichnet. Das heißt, man kann sich, also wenn eine Banane oxidiert, wird sie braun und ein bisschen was Ähnliches passiert mit unseren Zellen, wenn sie oxidieren. Und das wollen wir nicht, deswegen Antioxidantien zu uns nehmen. Und ein ganz wesentliches Antioxidans ist das Melatonin, das uns auch gut schlafen, beziehungsweise, wie der Biohacker sagt, Bubu machen lässt.
Passt. Kleiner Hinweis noch, bitte idealerweise selbst produzieren, nicht exogen zuführen. Das machen wir mal, wenn wir irgendwie eine längere Flugreise hatten und Jetlag haben oder sowas in der Art, recht gern, dann auch in höheren Dosen. Grundsätzlich ist Melatonin, wenn es in höheren Dosen in unseren Körper einfließt, tatsächlich ein Gegenspieler unserer Sexualhormone. Das will man in der Regel nicht haben. Deswegen bildet es selbst. Würden wir jungen Menschen, Klammer auf, Kindern, die auf dem Weg in die Pubertät sind, Klammer auf, da haben die noch sowieso deutlich, deutlich höhere Mengen Melatonin, als es Erwachsene jemals bilden könnten, noch zusätzlich idiotisch große weitere Mengen Melatonin geben, hätten wir einen Pubertätsblocker.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das verstanden Melatonin, hat.
Gummibärchen und solche Sachen finden wir fürchterlich. So, wir sind eigentlich jetzt mit den faktischen Dingen im Großen und Ganzen durch. Jetzt kommen noch 2 Appelle.
Genau, jetzt predigen wir
fertig. Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute nur maximal 40 Minuten machen. Das haben wir hervorragend erreicht, dieses Ziel.
Lockerst verdoppelt. Wir haben unsere Ziele verdoppelt, das ist großartig. tatsächlich. Also wie gesagt, Biohacking ist nichts, was man irgendwie jetzt im Regal kauft. Das ist ein Lebensstil oder beziehungsweise ist es ein Verständnis für die eigene Biologie. Hätten wir am Anfang auch tun können. Der Begriff kam ja mal von einem Computermenschen, der irgendwie zuerst gesagt hat, zuerst sollten wir versuchen, die Software zu verstehen, wie sie funktioniert, um dann Veränderungen herbeizuführen. Den Anspruch kann man haben, muss man nicht, aber grundsätzlich ist es einfach so, wenn wir verstanden haben, was unser Körper braucht, wenn wir verstanden haben, dass alles, was wir tun, Folgen hat, dass es, wie es der Amerikaner immer so schön sagt, es kein kostenloses Mittagessen in der Natur gibt, dann muss einem einfach klar sein, wenn wir heute Party machen, wenn wir heute feiern, dann ist das sicherlich toll, dann ist es super für den Zusammenhalt, für die Gemeinschaft, für ein wunderbares Wohlbefinden. Lasst euch das nicht verderben, aber seid euch einfach bewusst, dass jedes Glas Alkohol zu viel und alles andere, was wir so im Laufe des Jahres konsumieren, irgendwann in der Summe dazu führen kann, dass unsere Gesundheit vielleicht auch Schaden daran nimmt und dass es andersrum einfach so ist, je mehr von diesen kleinen lustigen Ideen, die wir da gerade vorgestellt haben, Einzug in euer Leben finden, umso gesünder seid ihr, umso besser fühlt ihr euch, umso besser schlaft ihr, desto besser fühlt ihr euch und so weiter und so fort. Das heißt, da ist eine wunderbare Reise eröffnet und wenn euch die interessiert, lade ich euch an dieser Stelle schon ganz herzlich ein, sie mit uns anzutreten. Ihr müsst euch da jetzt nicht irgendwelche Produkte kaufen.
Oh ja, ein Buch.
Das ist eine Möglichkeit. Ihr kauft keine Produkte, aber kauft ein Buch, nämlich unseres ab jetzt Biohacking. Das erklärt ganz viel, ganz gut. Es ist auch tendenziell ein bisschen lustig. Ich weiß auch nicht warum. Also kann man auch durchaus als Einsteiger gut lesen und erklärt schon so eine Vielzahl von Dingen. Also dementsprechend ab jetzt Biohacking ist unser vorletzter Punkt. Und der letzte, der ist so ein bisschen redundant, aber auch den sollte man noch kurz aufgeworfen haben. Wir sind ja jetzt gerade in dieser gesellschaftlichen Falte angekommen, wo der Begriff Longevity sich so langsam aber sicher erhebt und größer wird und alle reden von Langlebigkeit und gesund altern. Und wenn euch das Thema interessiert, dann macht euch bitte bewusst, das ist eine tolle Idee, damit mit 60 anzufangen, da bringt es allerdings wahrscheinlich etwas weniger, als wenn ihr das Ganze schon mit 30 oder so anfangt zu implementieren, wenn euch einfach bewusst wird, dass ein nachhaltiger, liebenswerter Umgang mit den eigenen Ressourcen die Grundlage für ein langes und glückliches, gesundes Leben ist. Dementsprechend auch, wenn ihr sagt, Zellalterung oder die Gesundheit meiner Mitochondrien interessiert mich eigentlich nicht so, bei mir ist eh noch alles blechtig. Ab Mitte 30 beginnt die Spirale schon so ein bisschen in die Richtung nach unten sich zu bewegen. Dementsprechend übernehmt Verantwortung für euer Wohlbefinden, für eure Gesundheit, für eure Liebsten und fangt gerne spätestens am 27. damit an.
Der Andreas ist Anfang 50, ich bin schon Mitte 50 mit Tendenz hinauf und wir haben beide den Umweg genommen über richtig im Eck sein, wie wir in Österreich sagen. Ich glaube, das wird man in Deutschland auch verstehen aus dem Zusammenhang. Das muss nicht sein. Es gibt jetzt eine Generation von Menschen, die dieses Biohacking und Longevity Movement tragen. Die sind um 20 bis 30 Jahre jünger als wir und die sagen, ich bin ein besonders schlauer Mensch. Ich fange einfach früh an, vorzusorgen. So wie es besonders viel Sinn macht, schon in mit 20 einen Vorsorgeplan in wirtschaftlicher Hinsicht zu machen, genauso zahlt sich das aus in gesundheitlicher Hinsicht. Wir gratulieren allen, die noch vorne einen Zweier stehen haben oder gar einen Einser und schon ein bisschen kapieren, dass ihr Körper ihr Zuhause ist, noch ein paar Jahrzehnte. Und wir haben es nicht kapiert, wir waren ein bisschen blöder. Wir haben viel aufholen müssen. Es ist uns aber immer noch relativ gut gelungen.
Wobei ich immer wieder herzhaft lachen muss, wenn ich unter irgendwelchen Social-Media-Kommentaren irgendwie lese, wie so der Longevity-Experte so aussieht im Gesicht, wie ich aussehe und warum ich die Falten habe, die ich habe. Ihr Lieben, wenn ihr mein Leben gehabt hättet. Dementsprechend, Frohe Weihnachten, bleibt uns gewogen, hört weiter zu, hört neu zu, empfehlt uns weiter. Ihr könnt die Folge auch toll verschenken. Ist super, genau, wenn ihr kein Weihnachtsgeschenk habt, packt es einfach irgendwie, macht es euch einen Barcode, druckt den auf eine Weihnachtskarte und sagt, schau mal Herzelein, das ist mein Geschenk. Also, und wenn das alles gut funktioniert hat, dann viel Spaß mit der Gesundheit und
liebe Tante
Stefan,
Frieda, diese Folge ist nur für dich von Neffe Jonathan. Jetzt habe ich wenigstens einen speziellen Fall.
Okay. Jonathan Friede wird sich freuen. So, last but not least, was machen wir das nächste Mal,
Nächste Woche beschäftigen wir uns mit der Schilddrüse. Und zwar mit 30 Fragen. Wir haben ein schönes Format, in dem wir 30 Fragen staccatoartig dem Andreas ins Gesicht werfen und er pariert sie dann mit dem Zugriff auf sein riesiges, schatzhaftes Wissen.
Hat es ist irgendwie so ein Bild wie aus der Matrix. So.
Ja,
aber das, egal. So ist es. Ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Gesund sein ist ganz schön, krank sein ist ganz schön doof. Verstehen, warum man gesund oder wie man gesund bleiben kann, ist echt spannend.
Kümmert euch selber drum und geht auf biohacking-praxis.de und abonniert unseren Newsletter, wenn ihr wollt.
Genau. Gäbe es dann auch einen Platz zum Coaching, vielleicht kann ich dann auch jemand Neues begrüßen. Genau. Insofern.
Dankeschön. Wiederschauen.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Ashwagandha. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity-Booster?
Ashwagandha gehört zu den sogenannten Adaptogenen. Das sind Substanzen, die den Körper unterstützen, besser mit Stressbelastung umzugehen. Die Pflanze enthält eine Gruppe von Wirkstoffen, die Vitanolide, strukturell ähnlich zu Steroidhormonen. Diese beeinflussen Signalwege, die mit Stressantwort, Energiehaushalt und Entzündungsregulation verbunden sind. Im Longevity-Kontext ist das relevant, weil chronischer Stress und dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel als beschleunigende Faktoren der biologischen Alterung gelten. Ashwagandha wird daher als möglicher Puffer gegen stressbedingte Alterungsmechanismen untersucht.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Datenlage ist vergleichsweise solide, aber heterogen. Mehrere randomisierte Studien zeigen, dass standardisierte Ashwagandha-Extrakte sowohl das subjektive Stressempfinden als auch den Cortisolspiegel senken können. Auch leichte Verbesserungen in Schlafqualität, Erschöpfung und Konzentration wurden beobachtet. Zur körperlichen Leistungsfähigkeit und Hormonbalance gibt es Hinweise, teils mit widersprüchlichen Ergebnissen. Langzeitdaten oder belastbare Anti-Aging-Belege fehlen bislang. Der Fokus bleibt hier klar auf Stressregulation und Resilienz.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Ashwagandha enthält über 30 verschiedene Vitanolide. Darunter Vitaferin A und Vitanolid D. Diese Substanzen interagieren mit Enzymen und Rezeptoren der Stressantwort, etwa über Cortisol-regulierende Signalwege. Zudem zeigt Ashwagandha auch antioxidative oder entzündungsmodulierende Effekte in Modellorganismen.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Der Name Ashwagandha bedeutet wörtlich Geruch des Pferdes, weil die frische Wurzel tatsächlich so riecht und in der ayurvedischen Tradition mit Kraft und Vitalität verbunden wird.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Das zentrale Qualitätskriterium ist der Vitanolidgehalt. Empfohlen sind standardisierte Extrakte mit mindestens 15-20% Vitanoliden. Darunter liegt die Dosierung meist zu gering, um spürbare Effekte zu erzielen. Viele Produkte enthalten lediglich Wurzelpulver, das kaum Wirkstoffe liefert und daher biologisch kaum aktiv ist. Achte außerdem besonders auf Rückstandskontrollen, insbesondere auf Schwermetalle, da hier regelmäßig Qualitätsprobleme auftreten. Und Ashwagandha kann mit verschiedenen Medikamenten interagieren, insbesondere mit Schilddrüsen- oder Beruhigungsmedikamenten. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte die Anwendung daher unbedingt ärztlich abklären.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Ob du lieber mit einer Morgenroutine startest oder abends runterfährst, Dein Körper braucht beides, Aktivität und Regeneration. Für erholsamen Schlaf ist Diogena 7-Salz-Magnesium dein perfekter Begleiter. 2 Kapseln vor dem Schlafengehen unterstützen Muskeln, Nerven und Psyche für tiefe Entspannung über Nacht. Und das Beste, mit dem Code 20SCHLAF bekommst du 20% Rabatt. Einlösbar in allen Biogena-Stores oder online unter www.biogena.com bis 30.04.2026. Diogena 7-Salz-Magnesium. 7 Verbindungen für einen guten Schlaf. Ob du lieber mit einer Morgenroutine startest oder abends runterfährst, dein Körper braucht beides, Aktivität und Regeneration. Für erholsamen Schlaf ist Diogena 7-Salz-Magnesium dein perfekter Begleiter. 2 Kapseln vor dem Schlafengehen unterstützen Muskeln, Nerven und Psyche für tiefe Entspannung über Nacht. Und das Beste, mit dem Code 20SCHLAF bekommst du 20% Rabatt. Einlösbar in allen Biogena-Stores oder online unter www.biogena.com bis 30.04.2026. Diogena 7-Salz-Magnesium. 7 Verbindungen für einen guten Schlaf.